Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück und hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Hella, grüß dich. Ich freue mich hier wieder über zwei Bücher mit dir zu sprechen, die wir gelesen haben. Und warum machen wir das hier alle zwei Wochen vor dem Mikro? Weil wir lesen lieben, oder?
Weil wir echte Bücherwürmer sind. Genau, wir haben uns ja schon immer gerne über Bücher unterhalten und machen das jetzt seit einer Weile auch vorm Mikrofon und es hat an Spaß nicht verloren.
Nee, wir sind zwei Journalistinnen und haben irgendwie immer zwischendurch Zeit gefunden, uns gegenseitig zu erzählen, was wir warum wie gerade lesen und uns Bücher zu empfehlen und so weiter. Und ja, warum das Ganze nicht mit noch mehr Menschen teilen als nur mit uns beiden. Und deswegen sind wir heute hier und freuen uns, dass ihr auch eingeschaltet habt zu unserer Folge 53 schon, liebe Hella. Und es geht um Familiengeschichten.
Haben wir lange nicht mehr gehabt, Familiengeschichten, ne?
Und sie sind komplex, oder?
Sie sind wahnsinnig komplex, aber zuerst einmal freue ich mich, dass wir jetzt wieder eine Autorin haben, die wir wieder lesen, nämlich Claire Lombardo, genauso wie es immer war. Das ist ihr neues Buch, ist auch erst vor kurzem beim DTV erschienen und wir haben schon mal über Claire Lombardo gesprochen, ist eine Weile her, damals über das Buch.
Der größte Spaß, den wir je hatten. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich dachte, du suchst nach dem Titel.
Das war ja damals ein Buch, das du schon kanntest.
Und ich noch nicht sehr geliebt habe. Also ich erinnere mich dran, ging da um die Bücher, glaube ich, oder unsere Highlights aus dem letzten Jahr, also von vor zwei Jahren. Und ich habe das sehr, sehr gerne gelesen und bin in diese Familie, um die es da ging, wirklich richtig reingefallen und habe mich da sehr gern reinfallen lassen. Umso gespannter war ich, wie mir das mit dieser Familie geht. Bevor wir zu Claire Lombardo kommen, aber noch einmal kurz das zweite Buch, das wir für diese Folge gelesen haben. Wie immer gelesen, danach nicht mehr drüber gesprochen, damit wir uns hier jetzt gegenseitig vor dem Mikrofon mit unseren Gedanken und Gefühlen zu diesen Büchern überraschen können. Julie von Kessel, Die anderen sind das weite Meer. Auch Ende August erst ganz frisch erschienen im Eisele Verlag.
Genau, zwei interessante Bücher über Familiengeschichten. Aber du hast es schon gesagt, wir starten mit Claire Lombardo und ich erzähle einmal kurz, worum es geht.
Oh ja.
Es ist der Geburtstag ihres Ehemanns Mark und Julia muss noch ein paar Sachen fürs Abendessen einkaufen. Freunde haben sich angekündigt, sie möchte für Mark kochen, ein Geburtstagsdinner ausrichten. Tochter Alma wird dabei sein. Sie wohnt noch zu Hause, ist jetzt mit der Schule fertig und macht sich bereit fürs College. Und auch Sohn Ben hat sich angekündigt. Der ist schon ausgezogen, ist Lehrassistent an der Uni. Und Julia muss einen anderen, weiter entfernten Supermarkt aufsuchen, denn der Supermarkt in der Nähe hat kein Krabbenfleisch. Also fährt sie zwei Ortschaften weiter. Und in diesem Feinkosttempel, wie sie den Laden nennt, trifft sie dann auf Helen. 20 Jahre ungefähr hat sie ihre einst gute Freundin nicht mehr gesehen. Und damals gab es keinen Abschied. Die beiden, ja, wurden quasi von einem Tag auf den anderen getrennt. Julia hat aber Helen nie vergessen und in den letzten Jahren sehr oft an sie gedacht. Und jetzt plötzlich im Supermarkt vor ihr zu stehen, wirft sie komplett aus der Bahn. Denn es bringt bei ihr Erinnerungen hoch an eine Zeit, in der sie gerade Mutter geworden war. Ben war 2, 3. Sie war mit ihm noch zu Hause, hat noch nicht wieder gearbeitet und zweifelte damals sehr an ihrer Mutterrolle. Die Beziehung litt darunter zu Mark. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Sie ist mittlerweile 30 Jahre mit Mark zusammen. Ihr Sohn Ben will heiraten, wird auch Vater. Die Tochter geht zum College und sie realisiert, keiner der beiden Kinder braucht sie mehr und die Liebe zu Mark ist auch in die Jahre gekommen. Und wir erfahren dann auch, welche Rolle Helen in ihrem Leben gespielt hat, immer noch spielt vielleicht, warum die Freundschaft der beiden plötzlich auseinandergerissen wurde, ja, und wie es jetzt so weitergeht.
Viel los, ne? Und dann wieder auch das ganz normal in Anführungsstrichen Leben irgendwie, oder? Also ich habe jetzt gerade als du so erzählt hast, wie komplex da die Situation ist und was da Julia, an was sie sich erinnert, was gerade in ihrem Leben passiert, das erscheint einem unglaublich viel und auf der anderen Seite ist es einfach das Leben.
Das mag ich ja an Claire Lombardo, dass sie Settings schafft und Personenkonstellationen schafft und Räume schafft und Umgebungen, die, gut, jetzt Julia und Mark führen ein wohlhabenderes Leben, weil Julia ist Bibliothekarin, Mark verdient aber sehr, sehr gut und sie wohnen jetzt auch in einer Gegend, die sehr luxuriös und wohlhabend ist. Das findet sie jetzt auch nicht so toll. Aber ansonsten ist es, sind es Umgebungen und Settings, die jetzt nicht irgendwie total außergewöhnlich sind oder ja, so, dass man sich das nicht vorstellen kann oder ein bisschen übertrieben oder so, gar nicht. Das war bei dem anderen Buch ja auch schon so.
Es ist so wirklich direkt aus dem Leben. Ne? Mhm. Man hat, finde ich, auch Julia als Protagonistin, die uns den gesamten Roman ja aus ihrer Perspektive erzählt eigentlich, beziehungsweise es ist keine Ich-Perspektive, sondern eine Perspektive aus der dritten Person und trotzdem bekommen wir sehr, sehr viel mit von dem Gedanken, dem Innenleben, den Ängsten und Sorgen, den Gefühlen von Julia und taucht da direkt komplett einmal ein und sieht das Leben so aus ihrer Sicht. Ne? Wie hast du denn Julia so als Protagonistin gelesen oder empfunden?
Also ich konnte nur so halb mich mit ihr identifizieren, weil es halt viele Dinge in ihrem Leben gibt, die sind mir halt völlig fremd. Also erstmal ist sie natürlich ein Stück älter.
Ist ganz kurz so Ende 50 ungefähr, oder? 57 habe ich irgendwie mal gedacht. Viel? Ja,
ja,
nur so,
so
Verortung.
In den 50ern, wie sie lebt, das ist mir auch völlig fremd und so. Aber trotzdem war sie doch eine nahbare Person. Und zwar, weil Claire Lombardo ja sehr langsam erzählt und sehr ausführlich erzählt. Und ich finde, das hilft einem immer, selbst wenn es eine Protagonistin ist, womit der man jetzt nicht viele Gemeinsamkeiten hat, da doch sich irgendwie reinzufühlen und auch ihre Gedanken zu verstehen und ihre Taten vor allen Dingen auch zu verstehen. Und ich finde, das schafft Claire Lombardo einfach dadurch, dass sie sehr ausgeruht erzählt, sehr langsam erzählt. Hast du es auch so empfunden?
Weil die mit sehr langen Innensichten. Also wir bekommen, ich glaube, deswegen wird sie uns nah, Julia als Protagonistin, weil man einfach ganz viel mitbekommt, was sie fühlt, wie sie sich fühlt, was sie gerade überlegt, wofür sie sich dann doch nicht entscheidet und dann wiederum entscheidet. So, also auch so ein bisschen dieses Zögerliche, ne? Also man hat das Gefühl, sie ist eigentlich so ein sehr zögerlicher Charakter. Ja, und deswegen wird sie einem nah. Also ich habe das Gefühl sozusagen, so alles, was da übers Muttersein oder vieles, was übers Muttersein und es geht ja zum einen um die Rolle von Julia als Mutter von den zwei Teenagern. Sie wird auch Großmutter und steht da irgendwie nochmal vor so einer Zäsur in ihrem Leben. Um diese Rolle geht es, aber es geht auch ganz viel um die Rolle als Tochter. Also es geht um die Beziehung zu ihrer Mutter, was da los war, wie sie sie geprägt hat, weil das auch eine sehr, sehr schwierige Beziehung war zwischen den beiden. Und es löst sich erst ein ganz kleines bisschen im Verlaufe des Romans sozusagen. Da konnte ich sehr mitfühlen und da habe ich mich bei einem ganz naiven Leserinnen-Gedanken ertappt, Hella. Und Claire Lombardo steht hinten drin, ist Jahrgang 1987, Entschuldigung, ne? Jetzt warte mal, ich habe meine Fakten, 1989, Entschuldigung. Ne?
Mein also, Jahrgang.
Ja, dein, also einfach doch auch eine relativ junge Schriftstellerin, finde ich. Und ich habe zwischendurch gedacht, Wahnsinn, wie prägnant sie dann doch so Situationen und Gefühle von einer Ende 50-jährigen Frau in ihre Rolle als Mutter und so beschreiben kann. Also ich fand das sehr faszinierend und naiv, weil ich dann dachte, dass man vielleicht Sachen am besten beschreiben kann, wenn man sie selbst erlebt hat. Aber so ist es ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich. Und der Gedanke kam mir bei unserem Interview mit Ewald Ahrens, das als Sonderfolge so im Kopf.
Ja, genau, das habe ich auch gerade
gedacht. Genau, wir haben ganz kurz für euch, liebe Zuhörerinnen, mit Ewald Ahrens sprechen können über seinen neuen Roman Zwei Leben. Das ist eine ganz tolle Sonderfolge geworden, wie ich finde, und die erscheint in den nächsten Tagen, also bleibt dran. Aber Ewald Ahrens hat was zum Schriftstellerinnenberuf gesagt. Hattest du gerade das Gleiche im Kopf,
Hella?
Ich
hatte genau das Gleiche im Kopf, weil er hat gesagt, für ihn zeichnet sich ein guter Autor oder eine gute Autorin eben dadurch aus, dass er oder sie sich in alle Personen reinversetzen kann. Also zum Beispiel, wenn wir mit ihm darüber gesprochen, er ist ein Mann, schreibt aber viel über weibliche Insichten. Und er sagt halt, also nicht nur, dass er das Gefühl hat, er kann das sehr gut, was ich übrigens auch finde, dass er das kann, dass das eben auch ein Talent ist und ein Merkmal, was Schriftstellerinnen können müssen, dass sie sich eben in alle potenziellen Protagonisten hineinversetzen können müssen.
Und das ist Claire Lombardo doch in Genauso wie es immer war und mit ihrer Protagonistin Julia wahnsinnig gut gelungen, oder? Also was das für ein komplexes Bild gibt von einer Frau Ende 50, das fand ich wirklich spannend. Und wiederum auch, Was für ein komplexes Bild über eine Familie und Familiendynamiken, oder? Stichwort Familiengeschichten.
Mhm. Ja.
Und entschuldige bitte, was für ein toller Ehemann ist denn Marc, bitte? Ging dir das auch so?
Er ist sehr verständnisvoll.
Ja, aber auch so immer, also ne, ich glaube, er berührt sie so ganz viel, das hat sie immer so beschrieben, so legt ihr die Hand in den Nacken, aber auch immer dann so beruhigend. Und die, also was da so schön rauskam, finde ich, wie die zwei sich so als Paar durch Gesten und so durch kleine Sachen verständigen und auch, was für ein eingespieltes Team sie sind, wenn es um ihre Kinder geht zum Beispiel und er genau weiß, was sie gerade denkt und sagen will und sie schon denkt, fast hätte ich gesagt XY, also etwas, was vielleicht nicht so passend gewesen wäre, und dann legt er ihr kurz die Hand auf die Schulter, also ohne sie zu dominieren oder so, sondern einfach nur so als, ich weiß, aber erst nachher, okay, so ein bisschen, finde ich, oder? Was, die Dynamik fand ich ganz schön.
Ja, es wirkte eher wie ein eingespieltes Team und nicht wie, wie eine Person, die der anderen jetzt sagt, was sie zu sagen hat oder eben nicht zu sagen hat, sondern ja, sie sind halt irgendwie so eine Einheit dann geworden, obwohl sie ja im Laufe ihrer Beziehung und Ehe echt einiges haben durchmachen müssen, tatsächlich. Und da spielt ja Helen eine ganz große Rolle. Helen ist ja, als Julia sie wieder trifft, schon Mitte 80. Anfang 80.
Ja, ja.
80. Also die beiden trennen echt einige Jahre. Und die haben sich ja damals kennengelernt, als Julia mit Ben unterwegs war. Und Helen hat die beiden dann angesprochen. Und es entwickelte sich ja eine ganz rasante Freundschaft zwischen den beiden. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Julia in Helen auch nicht nur eine sehr gute Freundin gefunden hat, sondern vielleicht auch so ein Stück weit Mutterersatz.
Ja, ne? Das habe ich auch gedacht. Und auch, es wird ja ganz viel, interessanterweise mehr als Julias eigenes Haus, das Haus von Helen und ihrer Familie beschrieben. Also ich fand das ganz erstaunlich, weil dort spielen einige Szenen am Anfang des Buches, aber halt auch nicht viele. Und ich hatte dieses Zuhause von Helen viel, viel mehr vor Augen als das Haus, in dem Julia die ganze Zeit mit der Familie wohnt. Das fand ich ganz spannend. Aber auch, weil sozusagen wie das von Julia oder Julia sehr viel daran denkt und wir da sehr viel Bilder mitbekommen von diesem Haus und
diese Auffahrt.
Ja, und so was.
Ein Gästehaus oder ein Gartenhaus.
Das Kutscherhaus.
Kutscherhaus.
Dass Helen ein warmes Baguette in der Hand hat und dass es so leicht chaotisch, aber sehr heimelig ist. Ihr Mann Pete, der immer irgendwas an dem Haus macht und Helen in den Wahnsinn treibt und so. Also das Haus im Sinne von Heim und Zuhause hat Julia erstaunlicherweise da, glaube ich, ganz krass gefunden und sofort. Und das hatte sie halt auch in ihrer Kindheit nicht, ne? Und also das so psychologisch ein bisschen analysiert.
Genau, weil ihre Mutter Anita, von der fühlte sie sich ja eigentlich komplett im Stich gelassen. Zu dem Zeitpunkt der Geschichte hatten die beiden sich, glaube ich, 15 Jahre ungefähr nicht mehr gesehen. Und ja, Helen ist so eine Art freundschaftlicher Mutterersatz vielleicht.
Aber dann halt wegen eines Ereignisses bald nicht mehr. Gefühlt gab es ja so zwei Spannungsbögen in dem Roman. Ne? Den einen, dass man sich in den ersten Kapiteln fragt, was ist denn da mit Helen passiert? Weil klar ist, sie trifft sie wieder und dann ne, macht Andeutungen. Zuletzt hatte ich sie an diesem einen Tag gesehen und so und dann nicht mehr. Und als wir uns berührten, bekam ich Gänsehaut und so, dass man sich so fragt, was ist da passiert? Und das Zweite ist ja so ein bisschen, dass an einer Stelle klar wird, Julia hat Marc etwas über sich in ihrer Vergangenheit erzählt und man weiß als Leserin bis zum Ende eigentlich nicht, was es war. Ne? Das sind ja diese zwei Fragen, die man sich beim Lesen, finde ich, stellt.
Es wird vieles erst am Ende aufgelöst, ne? Das und man muss mal, ich guck mal, wir haben das Buch ja gerade liegen. Es ist ein Schinken, wie man so schön sagt. Ich guck mal rein.
712 Seiten.
Ja.
Ja.
Aber die lohnen sich.
Die lohnen sich.
Die lohnen sich
auch.
Die lohnen sich. Also das erste Buch von Claire Lombard war auch schon so dick.
Ja. Ja.
Also ich finde, die kann einfach wunderbar unaufgeregt aufgeregte Geschichten erzählen.
Absolut.
Also, zwei Bücher haben wir jetzt gelesen. Ja, in diesen zwei Büchern war das eben so.
Und bevor wir jetzt zu unserem zweiten Roman kommen, Julie von Kessel, die anderen sind das weite Meer, der ist ein bisschen kürzer, ne? Würde ich gerne einmal, dass wir im Kopf behalten, dass wir im Anschluss daran noch mal kurz darüber sprechen, was für uns denn ein moderner Familienroman vielleicht ist.
Okay.
Aber das machen wir im Anschluss an das Buch, weil dann können wir ein bisschen vergleichen, okay?
Okay, das können wir sehr gerne machen. Ich notiere das mal hier, liebe Dirt.
Sehr gerne, Hella.
Bei mir ist aufgefallen, dass wir oft sagen, oh, da müssen wir noch drüber reden und dann läuft uns die Zeit weg.
Ja, okay.
Und deswegen habe ich es jetzt einfach mal hier ganz fix notiert.
Angekündigt und wir kommen drauf zurück, versprochen.
Und bevor du uns jetzt erzählst, worum es im zweiten Roman geht, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir kommen zum Roman Die anderen sind das weite Meer von Julie von Kessel. Hans ist verwirrt, denn eigentlich ist es Freitag und freitags geht er doch immer im Pool der Nachbarin seit Jahren schon schwimmen. Aber als er mit Badehose und Badekappe auf bei ihr vor der Haustür steht, ist sie wahnsinnig verwundert und weiß gar nicht, was er da gerade möchte. Und schnell wird klar, Hans wird langsam vergesslich, vielleicht sogar dement, man weiß es nicht genau. Aber schnell wird klar, Hans hält an seinem Leben fest. Er lebt weiter alleine in dem Bungalow in Bonn, in dem auch seine Kinder Tom, Luca und Elena aufgewachsen sind. Die sind schon längst erwachsen und gehen ihre Wege. Nicht immer geradlinig, wie man schnell feststellt. Keiner von ihnen hat eigentlich richtig Zeit, sich um den Vater zu kümmern, obwohl sich da andeutet, dass das nicht mehr lange so funktionieren wird, dass er alleine lebt. Tom ist Leiter einer psychiatrischen Klinik, sucht aber selber noch ganz doll nach sich und seiner Mitte, muss man sagen. Dafür nimmt er gerne mal an Ayahuasca-Zeremonien teil und lässt da auch eine Menge Geld, wie klar wird, und verspricht sich davon, dass er irgendwie, ja, etwas über sich lernt, zu sich findet. Ich weiß es nicht genau. Können wir vielleicht gleich nochmal besprechen, Hella. Luca ist Journalistin, erfolgreiche Journalistin und ist als Kriegsreporterin unterwegs, aktuell in der Ukraine, steht sehr unter Druck, muss abliefern und hat eigentlich auch gar nicht so wirklich viel Zeit, an den Vater zu Hause zu denken. Und Elena hat auch ihre eigenen Geister, mit denen sie kämpft. Sie hat eine kleine Tochter und lebt mit ihrem Partner Juan zusammen in einer kleinen, dunklen Wohnung. Sie träumt von einem anderen Leben, sucht vielleicht auch nach anderen Lieben oder anderen Partnern und bekommt Brustkrebs und muss sich damit zurechtfinden. Klar ist, hier sind vier Menschen, eine Familie, die ja trotzdem sehr weit voneinander entfernt sind. Und man fragt sich im Laufe des Romanes, werden sie denn wieder zusammenfinden? Und wenn ja, wie?
Das Buch ist ja 300 und Seiten.
Soll ich auch noch mal kurz?
Ja,
jetzt
guck doch mal, jetzt haben wir das ja also,
okay, warte. Ich blättere 334 Seiten.
Aber es steckt nicht weniger Geschichte tatsächlich drin. Es wird, finde ich, wahnsinnig schnell alles erzählt. Ja. Also es so, ja, also man rast im Grunde so ein bisschen durch die Geschichte und es ist ja aufgebaut so. Am Anfang zumindest, am Ende ändert sich das ein bisschen, aber dass die Kapitel aus Sicht der einzelnen Personen dann beschrieben sind. Also Hans hat es steht dann immer drüber, ne? Hans, und dann wissen wir, okay, es ist aus seiner Perspektive Luca, Elena, Tom, und es wird wahnsinnig schnell erzählt.
Ja. Weil parallel viel passiert, ne? Also in jedem Kapitel, das wir von Tom lesen oder von Elena lesen oder von Luca lesen, erfahren wir zum einen mehr über die Situationen, in denen sie aktuell stecken, und zum anderen setzt sich aber auch wieder mosaikhaft ihre Vergangenheit, ihr Verhältnis zur Mutter, was mit der Mutter passiert ist, ihr Verhältnis auch zum Vater, das, so viel sei verraten, wirklich nicht leicht ist für alle drei eigentlich nicht, ne? Weil er doch schon sehr fest an bestimmte Glaubenssätze geglaubt hat und daran festgehalten hat und vielleicht nicht so wirklich die Fähigkeit hat, in der Vergangenheit als Vater auf all die Entwicklungen auch einzugehen, die Kinder so machen im Laufe des Lebens, oder? Habe ich das jetzt, war das dein Eindruck auch?
Ja, also ich habe gerade darüber nachgedacht, dass der Vater, also Hans, ja genau wie eigentlich alle, also alle haben irgendwie ein Geheimnis, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Hans zum Beispiel war ja fürs Auswärtige Amt tätig und die haben sehr viel Zeit in Mexiko verbracht, bis er dann seine Frau Maria erwischt hat, wie sie eben mit einem anderen Mann was hatte.
Mhm.
Und ich habe das jetzt so gelesen, das wurde nie so richtig geklärt, sondern er hat sich einfach zurück nach Deutschland versetzen lassen.
Ja, und hat sie mitgenommen, so, die ganze Familie. Und Maria ist nie richtig glücklich geworden.
So, da ist wahnsinnig viel Ungeklärtes. Dann Tom mit seinen, also Tom ist ja homosexuell, aber der Vater hat das irgendwie nie so richtig akzeptiert. Und jetzt macht er diese komischen Zeremonien und versucht da irgendwie eine Erleuchtung zu finden, indem er sich so ein Getränk von irgendeiner Pflanze da ein...
Ayahuasca, ja.
Ich wollte es nicht aussprechen. Also. Ayahuasca nimmt, und das weiß ja eigentlich auch niemand, was er da macht. Ich meine, er ist Psychiater und begibt sich dann auf so einen Drogentrip.
Sagt ihm ja auch an irgendeiner Stelle, ich glaube, ihre Cousine, ne, die auch immer noch eine kleine Rolle spielt.
Rieke.
Bei allen Rieke so ein bisschen, die einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Und so spiegelt ihm das auch irgendwann ziemlich klar und sagt, was?
Also, bist du irre? Also da war aber so ganz viel bei allen Personen eigentlich. Die einzige, wo wir direkt eigentlich wissen oder wo das eher öffentlicher ist, ist Luca, weil sie ist Kriegsreporterin in der Ukraine und begeht John einen Fehler, der wahnsinnig tragisch ist und das, na gut, aber sie spricht ja auch, will ja auch am Anfang nicht so richtig darüber sprechen. Also die haben alle so ein bisschen Kommunikationsproblem auch. Ich meine, Elena mit ihren...
Ja, wenn ich an das Gefühl beim Lesen beider Romane denke, dann ging es mir bei Claire Lombardos Roman eher so, dass ich der Julia so immer ermutigend zusprechen wollte und sagen wollte, ja, mach schon und jetzt sag doch, weil die so sehr zögerlich ist und immer sehr viel überlegt, wie sie nach außen wirkt und ob sie das jetzt so sagen kann. Also ich wollte immer sagen, ja, mach, ist schon okay, sei du selbst. Und bei Die anderen sind das weite Meer ging es mir eher so, dass ich den Protagonisten immer zurufen wollte, nein, mach das, oder? Also geht zum Beispiel gerade bei Tom oder auch bei Elena, die sich so reinstürzen. Elena, die dann so Bestrahlungstermine verpasst und sich nicht öffnet.
Sie
und
verpasst sie nicht, sie geht nicht hin.
Oder nicht hingeht, ja. Genau so. Und Tom, der irgendwie, weiß ich auch nicht, dann in Clubs landet und sein Auto kaputt fährt und so, will ich mal sagen, nein, mach nicht. Irgendwie such jemand, mit dem du sprechen kannst und ne, geh mal in dich so ein bisschen. Also das waren so, habe ich gemerkt, so ganz krass widerstrebende und nicht widerstrebende, aber ganz krass unterschiedliche Gefühle, die diese beiden Romane mir ausgelöst haben irgendwie beim Lesen.
Nochmal kurz zu der Ayahuasca-Zeremonie, ne?
Ja. Das lässt sich nicht los.
Das lässt mich gar nicht los, weil ich habe, das konnte ich mir einfach auch so bildlich vorstellen, weil Julie von Kessel das natürlich auch sehr genau schreibt, was da mit Tom, aber auch mit den anderen Kandidaten, hätte ich fast gesagt, Teilnehmerinnen passiert, dass die einen fangen an zu heulen, die anderen fangen an zu hyperventilieren, die anderen fangen an zu brechen ohne Ende.
Ja, ja.
Also ja, ich glaub, das macht man freiwillig.
Ja, ich also ja, einfach wahrscheinlich irgendwie.
1.000 Euro, glaube ich. War das nicht mal genannt? 1.000 Euro?
Das wollte ich auch sagen. Im Zweifel kostet es echt sehr viel Geld. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist. Also war eher so eine Grauzone,
genau.
Oder auch in dem, wo, weil da ist ja eine Teilnehmerin und er ruft einen Krankenwagen und die Leiterin sagt, nee, das ist Teil der Experience, der Erfahrung und so. Und da ist aber auch, da schließt er selbst aber auch, glaube ich, damit ab. Also das ist so eine Erfahrung, die er macht. Und dann ruft er nämlich den Krankenwagen und bringt die dahin und lässt ihr helfen. Und glaube ich, für ihn ist dann das Kapitel Ayahuasca auch abgeschlossen. Aber
er sagt halt auch ja nicht, welche Droge da zu sich genommen wurde. Das heißt, ich habe das auch so gelesen, dass es nicht legal ist. Aber da müssten wir nochmal, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ja. Also sagen wir mal so, es klang sehr illegal.
Ja.
Es klang sehr, und sehr illegal.
Gut, aber auf der Suche nach, man merkt, wie doll er auf der Suche ist nach einer Form von
Bestätigung auch.
Ja, oder Erleuchtung oder nach einer Form von Wurzeln oder nach einer Form von Quelle für das Gefühl, das er hat, ne, dieses, also so ein bisschen im...
Ich muss gerade lachen, weil er ist auf der Suche nach einer Wurzel. Ja, die hat er gefunden, hat er dann getrunken. Entschuldigung. Was ich finde, was bei allen eigentlich super deutlich wurde, ist dieser Zwiespalt zwischen dem eigenen Leben, mit dem man irgendwie zu kämpfen hat, Herausforderungen an unterschiedlichen Stellen und der Tatsache, dass es einen bedürftigen Elternteil gibt. Und dieser Zwiespalt, ich weiß, da ist jemand, um den ich mich eigentlich kümmern sollte. Einer der dreien sollte vielleicht regelmäßig mal gucken. Dann sind die sich nicht einig, weil alle über den anderen sagen, ja nee, also das letzte Mal war ich da, jetzt musst du hin und durfte mir dies und das anhören, jetzt gehe ich erstmal nicht mehr hin. Das muss echt eine Herausforderung und auch echt ein Zwiespalt sein.
Ja, und auch, wie viel schwieriger das noch wird, wenn so viel Ungesagtes in der Vergangenheit sich auftürmt und dann sozusagen wie eine Mauer davor steht, vor allen Beteiligten, ne, da zu sagen, okay, los geht's und wir besprechen das in Ruhe und jeder kann hier mal seine Bedürfnisse mitteilen und dass es einfach noch schwieriger ist, da zusammenzufinden und in irgendeiner Form eine gute Lösung oder eine ansatzweise gute Lösung für alle Beteiligten zu finden, inklusive Hans, dem Vater. Ja, der vieles an Erinnerungen, die ja aber auch so wichtig wären in dem Prozess, einfach verliert. Gerade das kommt ja auch noch dazu als Katalysator dieser nicht einfachen Entwicklungen.
Lass uns mal ganz kurz über den Titel sprechen.
Ja, wollte ich nämlich auch total gerne mit dir. Habe ich mir hier auch notiert.
Die anderen sind das weite Meer. Also heißt das Buch und auf dem Cover sehen wir eine Walflosse.
Mhm.
Das ist natürlich sehr schnell klar, warum auf dem Cover eine Walflosse ist, denn Hans erfährt aus dem Radio, dass in der Seine ein Wal gestrandet ist und dieser Wal nun also gerettet werden soll.
Und er ist da unglaublich fasziniert von. Ne?
Er ist fasziniert davon und er merkt auch, dass ihm keiner so richtig glaubt. am Anfang.
Ja, oder sich niemand so sehr dafür interessiert wie er.
Auch das, genau. So, dann ist er ja ein begeisterter Schwimmer gewesen und sucht auch jetzt immer noch die Nähe zum Wasser. Er geht auch einmal schwimmen im Rhein. Trotzdem der Titel, die anderen sind das weite Meer. Wie verstehst du den denn?
Habe ich mich auch gefragt. Und ich habe dann überlegt, was denn Meer so bedeutet. Also Meer kann ja, also vor allem das weite Meer, ist ja auch eigentlich eher was ein bisschen Bedrohliches, oder? Also so sehe ich das zumindest, oder habe ich mir überlegt, also das weite Meer ist etwas, worin man sich verlieren kann, das einen in Gefahr bringen kann so ein bisschen. Ist natürlich aber auch was Unbekanntes, also vielleicht ist das weite Meer, auch die anderen sind das weite Meer, die anderen sind unbekannt oder ja, oder haben auch eine Tiefe auf eine Form, die man erst erkunden muss. Also das ist so die Richtung, in die ich denke gerade.
Ich hatte sofort das Wort verschwommen im Kopf. Und dann habe ich gedacht, wenn das die Referenz sein soll, dann passt es natürlich super, weil seine Erinnerungen nachlassen, seine Auffassungsgabe, also weil er eben auch viel vergisst. Und dann ist vielleicht auch vieles verschwommen.
Ah, siehst du, das war überhaupt, aber klar, das kann natürlich auch sein. Ne? Und also, oder vielleicht wird es dann auch verschwommen, getrübt, man ist orientierungslos oder so, also dass das so ein bisschen eher so seine Sicht schildert und nicht die Situation aller Figuren in dem Roman.
Würde ich jetzt auch sagen. Also den Titel verbinde ich mit Protagonist Hans.
Ah, interessant. Okay. Ja, spannend, ne? Das finde ich nämlich auch manchmal irgendwie ganz, aber klar, natürlich, weil der auch die Walflosse drauf ist und er sich da so drauf fokussiert. Vielleicht, weil er auch ein bisschen mit dem Wal mitfühlen kann oder so. Weißt du, der hat sich verirrt. Ja. Der ist also ja,
verschwommen.
Ja, genau. Ja, ja, spannend. Du, Hella, bevor wir nochmal zur Vergleichsfrage kommen, wollte ich dich mal fragen. Familienroman oder Familiengeschichte ist ja eigentlich ein Genre. Und ich glaube, wir haben das hier eher mit zwei modernen Familienromanen oder Familiengeschichten zu tun. Weil früher ging es ja wirklich sozusagen oft, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an die Buddenbrooks denke zum Beispiel, ich hoffe, da beschreite ich jetzt nicht irgendwelche Genregrenzen, aber das war ja oft wirklich die Geschichte einer Familie, wer wann wo angefangen hat, wie die sich entwickelt hat, wie viele Generationen da sind, welche Generation was macht, was da vielleicht irgendwie für ein Unternehmen oder ne, was daraus entstanden ist, um das jetzt mal kurz, ganz kurz abzureißen.
Ja, und auch sehr viel rückblickend natürlich, ja, ne? Also genau. Eine Historie im Grunde.
Ja, genau. Ja, genau. Das war das Wort, wonach ich ein bisschen gesucht habe. Und das sind ja aber eher so, beide Romane gehen ja eher darum, wie sich Menschen oder ein Mensch in Familienkonstellationen fühlt und wie sich so der Mikrokosmos Familie entwickelt und ein Leben lang wirkt.
Ja, und vielleicht ist eben das gerade das Moderne daran, dass wir jetzt nicht irgendwie eine, also natürlich sind da auch Rückschauen dabei, aber nicht sowas wie jetzt Buddenbrooks oder so. Aber wir haben ja zum Beispiel auch mal ganz am Anfang, die erste Folge über Familiengeschichten war David Safia, der das Leben seiner Eltern erzählt. So, das ist natürlich alles Vergangenheit. Und dann hatten wir dazu Joachim Meyerhoff, wann wird es endlich so, wie es nie war, der auch aus seiner Kindheit erzählt. Ja. Also alles abgeschlossene Geschichten, wo in der Rückschau erzählt wird, wie ist jemand aufgewachsen, was ist passiert, wie setzt sich diese Familie zusammen und so weiter. Und das haben wir hier natürlich in der Form nicht. Und vielleicht macht es das für mich auch so modern, weil es ist einfach ein Roman, es werden Geschichten über Familien erzählt, aber es ist keine Historie.
Ja, man ist mittendrin und kann den Familienmitgliedern beim Lesen zuschauen, zuhören, sehen, wie sie reflektieren, wie sie strugglen, wie sie ja das Familienleben leben quasi.
Man lebt mit auf irgendeine Art und Weise.
Und da passt gut meine Vergleichsfrage zu, Hella, die ich dir jetzt stellen möchte. Genau, also Familiengeschichten, man ist mittendrin und lebt mit. In welcher Familie würdest du denn gern mal am Abendbrottisch sitzen? Bei den Kramers in Bonn, also in dem Roman von Julie von Kessel, die anderen sind das weite Meer, oder bei Marc, Julia, Alma und Ben in Chicago in dem Roman von Claire Lombardo?
Ich würde gerne lieber in Claire Lombardos Familie sitzen, weil ich finde, und ich würde dann auch hoffen, dass das auch passiert. Ich finde, manchmal hat...
Also in ihrer Romanfamilie.
Ja, genau, okay. Vom Romanfamilie, weil manchmal hat Julia auch so ein bisschen spitze Kommentare und so gemacht. Und ich würde dann gerne sehen, wie reagieren die anderen darauf und wie ist da so die Dynamik zwischen ihr und Marc. Und das würde mich jetzt mehr interessieren.
Ja, da schwingt immer so auch ein bisschen feiner Humor immer mit, ne? Gerade in dem Humor von der Julia, das stimmt.
Ja, oder halt Ehrlichkeit, vielleicht auch Ehrlichkeit, weil so. Man weiß nicht. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Dörte. Also wir haben jetzt das zweite Buch von Claire Lombardo gelesen oder für uns neu Julie von Kessel. Welche Familiengeschichte war denn für dich der größere Page-Turner?
Julie von Kessel. Die anderen sind das weite Meer. Weil ich das interessant fand, wie sich dann doch die Familie aus den Perspektiven der unterschiedlichen Familienmitglieder zusammengesetzt hat. Deswegen habe ich auch immer, war ich immer auch wieder gespannt, wie geht's mit Elena weiter, wie geht's mit Tom weiter, was macht Luca als nächstes. Im Gegensatz dazu ist Claire Lombardo, wie wir schon gesagt haben, langsam erzählt und mehr so ein langsamer Lesefluss, in dem man sich so reinfällt und sich mittreiben lässt. Und so ein bisschen so, was passiert als nächstes, fragt man sich eher bei Juli von Kessel. Ist jetzt keine Wertung, aber das bringt einen dann doch eher dazu, die Pages zu turnen.
Falls ihr noch mehr Page-Turner sucht, haben wir hier noch zwei Lesetipps für euch, die ja vielleicht auch ganz spannend sind. Lesetipp.
Moin, ich bin Kai Riedemann und die Begrüßung mit Moin zeigt schon, dass mein neuer Krimi in Norddeutschland spielt. Harms und die Schwester des Toten ist der erste Band einer Reihe um einen Ex-Polizisten, der in seinem Job als Friedhofsgärtner mit mysteriösen Verbrechen konfrontiert wird. Mein Lesetipp führt aber nicht in den Norden, sondern in den Süden, genauer gesagt nach Portugal. Die Autorin Maike Braun schildert in ihrem Umweltkrimi Portugiesische Opfer gefährliche Machenschaften rund um den Bau einer grünen Wasserstoffanlage. Alles beginnt mit dem geschmuggelten Fell eines iberischen Luchses. Spannend und erschreckend aktuell.
Hallo, hier spricht Christine Eichel. Meine Clara Schumann-Biografie Clara, Künstlerin, Karrierefrau, Working Mom, ist soeben im Siedler Verlag erschienen. Mein Lesetipp für euch ist ein Klassiker, Marie Antoinette von Stefan Zweig. Es hat mich berührt, wie einfühlsam er die schillernde Königin von Frankreich porträtiert und wie schwierig es für Frauen war und ist, sich in einer Männerwelt zu behaupten. Auch Clara Schumann musste um Anerkennung kämpfen, doch sie tat es ganz eigenständig und mit großem Erfolg.
Und wenn da jetzt noch nichts für euch dabei war oder ihr es vielleicht schon gelesen habt, dann schnappt euch doch mal die Bücher, die wir in unserer nächsten Folge besprechen werden. Und zwar geht es da um preisgekrönte Bücher. Wir lesen von Jenny Erpenbeck Kairos.
Für das Buch wurde sie vor kurzem mit dem International Booker Prize ausgezeichnet. Und das zweite Buch wird sein Echtzeitalter von Tonio Schachinger.
Der wiederum wurde für Echtzeitalter mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Ich bin gespannt, Hella.
Ich freue mich auch drauf. Wenn ihr in der Zwischenzeit uns schreiben wollt, dann schickt uns eine Mail an buchclub@bildderfrau.de.
Alle Bücher, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes, falls ihr da was nachbestellen wollt. Ihr findet uns auf Instagram, @bildderfrau.
Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge. Gebt uns ein paar Sterne, da würden wir uns auch sehr freuen als Bewertung.
Und wenn ihr andere Menschen kennt, die genauso gerne lesen wie wir oder wie ihr, dann schickt denen doch einfach mal eine Folge. Bei euch Podcast-Anbieter kann man wahrscheinlich teilen oder Folge verschicken anklicken. Und dann gibt es direkt einen Link, den man an die Menschen schicken kann, an die man vielleicht bei dieser Folge gedacht hat oder denen man die Bücher empfehlen möchte.
Vielleicht in der Familie.
So sieht's aus. Ja. Danke fürs Zuhören. Es war eine große Freude und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.